HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Es geht um das Eindringen ausländischer Marineschiffe in russische Gewässer. Diese Schiffe haben nicht auf unsere Funksignale reagiert. Die Aktionen des russischen Grenzschutzes erfolgten streng nach dem Gesetz.
Diese Meerenge muss man sich so vorstellen, dass sie zwei Seiten hat, natürlich eine ukrainische und eine russische. Seit der Annexion der Krim aber betrachtet Russland diese Meerenge als Binnengewässer.
Russland kann nicht einfach die Straße von Kertsch schließen. Das ist völkerrechtlich nicht in Ordnung.
Wir müssen die Verteidigung jetzt direkt verstärken, damit wir im Fall eines Angriffs schnell reagieren und alle Ressourcen mobilisieren können.
The European Union supports Ukraine's sovereignty and territorial integrity.
Wir haben aber auch daran gedacht, dass der französische und deutsche Außenminister eine solche Vermittlerrolle annehmen könnten, da sie ja im Zusammenhang mit den Minsker Verträgen beide Konfliktparteien gut kennen.
Es ist nicht besonders groß und nicht besonders tief, das Asowsche Meer, ein Nebenmeer des Schwarzen Meeres nordöstlich der Krim. Aber an seinen Ufern entwickelt sich gerade ein Konflikt, der durchaus das Zeug hat, groß und tiefgreifend zu werden. Denn die beiden Anrainerstaaten sind Russland und die Ukraine, die sich ja ohnehin schon lange einen Machtkampf liefern um den Besitz der Krim an der Einfahrt des Asowschen Meeres und um die Herrschaft im Donbass im nahegelegenen Hinterland. Jetzt hat die russische Küstenwache mehrere Schiffe der ukrainischen Marine daran gehindert, vom Schwarzen Meer ins Asowsche Meer zu fahren. Und zwar genau dort, wo die russische Halbinsel Taman und die von Russland annektierte Halbinsel Krim eine schmale Meerenge bilden, die Straße von Kertsch. Ein solches Nadelöhr zu kontrollieren, ist ein Machtfaktor und öffnet damit geopolitischen Konflikten Tür und Tor. Dafür gibt's immer wieder Beispiele. Denn Berge, Flüsse, Meere und Wüsten eröffnen Entscheidungsspielräume und setzen ihnen Grenzen. Und so nutzen Politiker und Militärs die Geografie oder sie scheitern an ihr. Der Zwischenfall an der Straße von Kertsch könnte also noch Schlimmeres nach sich ziehen als ein gerammtes Schiff und mehrere verletzte Matrosen. Das ukrainische Parlament jedenfalls hat bereits für die nächsten 30 Tage das Kriegsrecht verhängt im Grenzgebiet zu Russland und an den Küsten. Und so heißt der Tag in HR2 Kultur heute Abend Macht und Meer, wie Geografie Konflikte schürt. So klang es, als, wie erwähnt, das ukrainische Schiff von einem russischen gerammt wurde. So klingt es auf einem Video, aufgenommen an Bord des russischen Schiffes und veröffentlicht angeblich vom russischen Grenzschutz selbst. Zu hören sind Schimpfworte und der Befehl, auf den ukrainischen Schlepper zuzuhalten. Zerquetsch ihn von rechts, ruft eine Männerstimme von der Kommandobrücke. Wir haben es am Anfang gehört. Und was dieses Manöver im Asowschen Meer ausgelöst hat, bis zum heutigen Abend in Russland und in der Ukraine, das berichtet uns jetzt unser Korrespondent Markus Sambale.
Nach dem militärischen Zwischenfall vor der Küste der Krim stehen die Zeichen auf Konfrontation. Ein russisches Gericht auf der annektierten Halbinsel verhängte Untersuchungshaft gegen mehrere der über 20 ukrainischen Marinesoldaten, die vom russischen Grenzschutz festgenommen worden waren. Den Männern drohen 6 Jahre Haft, denn die russische Justiz wirft ihnen illegalen Grenzübertritt unter dem Einsatz von Gewalt vor. Zu einer internationalen Vermittlung scheint es nicht zu kommen. Russlands Außenminister Lavrov lehnte den Vorschlag ab, den unter anderem der deutsche Außenminister Maas gemacht hatte. Lavrov sagte, russische und ukrainische Behörden könnten ihre Probleme selbst diskutieren. Lavrov wiederholte den russischen Vorwurf an die Ukraine. Wir haben unterstrichen, dass der Vorfall vorsätzlich herbeigeführt wurde. 2 Mitarbeiter des ukrainischen Geheimdienstes waren an Bord der Schiffe. Allen muss klar sein, wie und warum es zu dieser Situation gekommen ist. Die russische Küstenwache hatte bei dem Zwischenfall ein ukrainisches Boot gerammt und auch Schüsse abgefeuert. 3 Boote wurden beschlagnahmt, mehrere Ukrainer wurden verletzt. Den russischen Vorwurf, die ukrainischen Schiffe seien in russisches Hoheitsgebiet eingedrungen, weist der ukrainische Außenminister Klimkin zurück. Er warnte, Russland plane noch weitere Aggressionen gegen die Ukraine. Die Existenz der Ukraine stellt für Putin ein grundsätzliches Problem für sein System dar. Russland wird nicht aufgeben. Wir dürfen den Feind nicht unterschätzen. Das sage ich immer. Als Reaktion auf den Zwischenfall vom Wochenende tritt in einigen Regionen der Ukraine morgen ein Kriegsrecht in Kraft. Ein Schritt, der vom Kreml heute kritisiert wurde. Der Sprecher von Wladimir Putin sagte in Moskau, dadurch könne sich die Sicherheitslage in der Ostukraine verschlechtern. Der Kreml gibt allein der ukrainischen Regierung die Schuld für die Eskalation. Doch mancher in Russland sieht die Folgen differenzierter. Konstantin Remtschukow ist Chefredakteur der Moskauer Zeitung Nezavissimaya Gazeta. Er sagte dem unabhängigen russischen Radiosender Echo Moskwy: Der Vorfall am Asowschen Meer kann die politische Tagesordnung in beiden Ländern ändern, in der Ukraine und in Russland. Wenn sich die außenpolitische Lage zuspitzt, dann kann das für Putin nützlich werden, denn die russische Gesellschaft wird angesichts der sozialen und wirtschaftlichen Probleme nicht mehr zusammengehalten. Der Ton Kreml-treuer Politiker mit Blick auf den Zwischenfall im Schwarzen Meer bleibt jedenfalls scharf. Eine Abgeordnete der Krim sprach von einer länderübergreifenden antirussischen Verschwörung.
Das berichtet Markus Zambale, unser Korrespondent für Russland und die Ukraine. Da fuhren also drei Schiffe der ukrainischen Marine von Odessa aus durch das Schwarze Meer. Sie fuhren südlich der Krim in Richtung Osten, wollten dann nach Norden abbiegen und durch die Straße von Kertsch in Asowsche Meer fahren und so die ukrainische Hafenstadt Mariupol auf der anderen Seite des Asowschen Meers erreichen. Aber weiter als bis zur Straße von Kertsch ließ die russische Küstenwache sie nicht kommen. Ein Vorfall, der durchaus eine längere Vorgeschichte hat. Dr. Susan Stewart arbeitet in der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend.
Guten Abend.
Vor der Annexion der Krim hatte Russland nur von Osten her Zugriff auf das Asowsche Meer und das galt auch für die Straße von Kertsch, die Einfahrt in dieses Meer. Denn auf der westlichen Seite dieser Meerenge liegt die Krim und die war bis 2014 ukrainisch. Aber seit der Annexion kontrolliert Russland nun beide Seiten der Straße von Kertsch. Wie hat sich Russland diesen Umstand in den letzten Jahren und insbesondere in den letzten Monaten zunutze gemacht?
Also ich würde sagen, die Krim ist heute noch ukrainisch, völkerrechtlich gesehen. Sie haben natürlich recht, dass Russland jetzt die Kontrolle darüber hat und auch über diese Meeresenge. Und wie wir gesehen haben, hat Russland etwa seit April verstärkt Handelsschiffe, die Häfenstädte Mariupol und Berdjansk ansteuern wollten, gestoppt und lange inspiziert, teilweise über mehrere Tage. Die russische Seite leugnet zum Teil dieses Vorgehen, aber das ist relativ häufig geschehen, vor allem im Vergleich zu früher. Und das kann gesehen werden als ein zusätzlicher Versuch, die Lage in der Ukraine und gerade im Südosten in diesen Städten und in dieser Region zusätzlich zu destabilisieren.
Wenn dieses Kalkül, das Sie beschrieben haben, so dahinter steckt, hat es denn Erfolg? Geht die Rechnung auf? Wie wirkt sich das russische Vorgehen auf die ukrainischen Häfen an der nördlichen Küste des Asowschen Meeres aus?
Also diese Häfen haben schon erhebliche Probleme teilweise. Ukrainische Exporteure, die diese Häfen sonst benutzt haben, müssen jetzt auf Odessa ausweichen. Das heißt, erhebliche Mehrkosten für sie und auch ein Verlust für diese Häfen, die am Asowschen Meer liegen. Die russischen Handlungen haben also doch ökonomische Folgen und auch einfach psychologische Folgen, was jetzt den Druck auf die Bevölkerung in diesen Städten und in diesem Gebiet angeht.
Im Hinterland des Asowschen Meeres liegen die Gebiete von Donetsk und Luhansk, die zur Einflusssphäre pro-russischer Separatisten gehören. Auch die ukrainische Hafenstadt Mariupol, die wir ja gerade beide schon erwähnt haben, war zwischenzeitlich mal in der Hand der Separatisten. Jetzt haben wir gehört, dass auch immer mehr russische Kriegsschiffe auftauchen im Asowschen Meer. Wird also die ukrainische Küste dort von zwei Seiten, vom Land und vom Meer, in die Zange genommen von russischer Seite?
Ja, so sieht es aus. Also ich würde jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass ein regelrechter, vollständiger Krieg ausbricht. Ich gehe aber schon davon aus, dass Russland zeigen will, wenn es möchte, kann es noch stärkeren Druck auf die Ukraine ausüben. Es gibt einige Sachen, die Russland geärgert haben. Erstens gibt es ein Problem mit der Wasserversorgung der Krim, weil die ukrainische Seite einen Kanal blockiert. Dann gibt es noch die Tatsache, dass die ukrainische Seite ein russisches Schiff festgehalten hat. Also es gibt mehrere Vorfälle, die eben zu so einer Art Revanche auf der russischen Seite geführt haben.
Gleichwohl haben viele von uns den Eindruck, dass die ukrainische Regierung wiederum den russischen Operationen im Asowschen Meer bislang nicht allzu viel entgegengesetzt hat. Kann sie nicht, will sie nicht oder tut sie es sogar und wir haben es nicht bemerkt?
Also das ist sehr, sehr schwierig. Die Ukraine hat einige Maßnahmen schon vorgenommen, also sowohl gerichtlich als auch in Bezug auf Militärübungen, teilweise auch die Küsten und die naheliegenden Gewässer für diese Übungen geschlossen. Allerdings ist die Ukraine vor allem nach der Annexion der Krim durch Russland, was die Flotte angeht, sehr schwach aufgestellt. Von daher, sie unternimmt einige Versuche, sich stärker zu positionieren, aber grundsätzlich hat Russland eine große Überlegenheit auf diesem Gebiet.
Das ukrainische Parlament hat jetzt auf Initiative des Präsidenten das Kriegsrecht verhängt für die nächsten 30 Tage, nicht in der ganzen Ukraine, aber in den Grenzgebieten zu Russland und eben auch in der Nähe des Asowschen Meeres und des Schwarzen Meeres. Ist das nach dem, was Sie gerade ausgeführt haben, dann vielleicht doch nicht mehr als eine Drohgebärde oder kann die Ukraine da durchaus diesem Wort Kriegsrecht zu verhängen Taten folgen lassen?
Also ich würde das eher im Zeichen des Wahlkampfes sehen und vor allem des Wahlkampfes von vom Präsidenten Petro Poroschenko. Er hat, denke ich, schon irgendwie die Idee gehabt im Kopf, wenn man das Kriegsrecht verhängt, gibt das ihm eventuell dann die Möglichkeit, die Präsidentschaftswahlen mehr zu verschieben. Das Parlament ist ihm da in die Wege gekommen und hat gesagt, nein, wir machen das erstmal nur für 30 Tage. So kommt es vermutlich zu keiner Verschiebung der Wahlen. Aber man muss grundsätzlich alles, was zurzeit in der Ukraine passiert, im Rahmen dieses Wahlkampfes sehen. Das Kriegsrecht wurde ziemlich stark eingeschränkt und es wurde auch versprochen seitens des Präsidenten, dass wirklich nicht mehr gemacht wird als notwendig. Von daher erwarte ich jetzt keine richtig großen Änderungen im Leben in der Ukraine dadurch. Aber es bleibt natürlich abzuwarten.
Dr. Susan Stewart von der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über Macht und Meer, wie Geografie Konflikte schürt. Wo kein Durchkommen ist, wir wissen das aus den täglichen Verkehrsnachrichten, empfiehlt es sich manchmal, einen Engpass weiträumig zu umfahren. Und das bringt uns zur Geschichte von Keraban dem Starrkopf, aufgeschrieben von dem französischen Schriftsteller Jules Verne. Die Geschichte beginnt quasi schräg gegenüber der Straße von Kertsch auf der anderen südwestlichen Seite des Schwarzen Meeres. Dort liegt der Bosporus, die Verbindung zwischen dem Marmara-Meer und dem Schwarzen Meer. Keraban, ein Kaufmann aus Istanbul, will gemeinsam mit Freunden einfach nur über den Bosporus auf die andere Seite der Stadt fahren. Als er aber erfährt, dass er für diese Überfahrt eine neu eingeführte Zusatzsteuer bezahlen soll, weigert er sich und beschließt kurzerhand, gemeinsam mit seinen Freunden einmal das Schwarze Meer zu umrunden, um so auf die andere Seite des Bosporus zu gelangen. Viel länger und umständlicher, aber auf dem Landweg und dadurch ohne die Steuer zu zahlen.
Der Wagen rollte auf dem schmalen Isthmus hin, vor dem die Krim gleich einer herrlichen Orange am Zweige eines Orangenbaumes hängt. An der einen Seite desselben dehnt sich die Bay von Perekop aus, an der anderen das Sumpfland von Siwasch, welches Meer unter dem Namen des Faulen Meeres bekannt ist. Ein ungeheurer Teich von 2 Milliarden Quadratmetern, der durch die Gewässer von Tauris und durch die des Asowschen Meeres ernährt wird, denen der Durchbruch von Genitsche als Kanal dient. Im Vorbeikommen konnten die Reisenden dieses sumpfige Gewässer von Siwasch wahrnehmen, dessen Salzgehalt sehr nahe dem Sättigungspunkte liegt. Für den Geruchssinn ist es freilich kein Vergnügen, längs dieses Salzmorastes hinzufahren. Die Atmosphäre enthält hier eine merkbare Menge von Schwefelwasserstoffgas und die Fische, welche sich in diesen See verirren, finden darin fast sofort den Tod. Inmitten dieses Sumpfes verläuft die Eisenbahn, welche von Alexandrow nach Sewastopol hinabführt. Zu seinem Schreck hörte der Senior Karaban auch das betäubende Pfeifen der durch die Finsternis dahinkeuchenden Lokomotiven, welche über die Schienen brausen, auf die sich nicht so selten die schwerfälligen Wogen des faulen Meeres stürzen. Am folgenden Tage führte der Weg während des Tages durch fruchtbare Gefilde. Da zeigten sich zuweilen Gruppen von Olivenbäumen, deren Blätter, wenn der Wind sie umkehrt, wie ein Quecksilberregen flimmern. Zypressen von einem bis nah an schwarz streifenden Grün. Prachtvolle Eichenriesen und hochragende Erdbeerbäume. Überall auf den Hügelgeländen zogen sich Rebenreihen hin, welche ein dem der besten Weinlagen Südfrankreichs kaum untergeordnetes Gewächs liefern.
Die Reise des türkischen Kaufmanns Keraban über die Krim, beschrieben in Jules Vernes Roman Keraban der Starrkopf von 1883. Fortsetzung folgt. Wie es heute auf der Krim aussieht, gut 4 Jahre nachdem Russland diese Halbinsel zwischen dem Schwarzen und dem Asowschen Meer unter seine Kontrolle gebracht hat, das schildert uns jetzt Markus Sambale, unser Korrespondent für Russland und die Ukraine, also für beide Länder, die auf die Krim Anspruch erheben.
Simferopol, die Hauptstadt der Krim. Russische Flaggen wehen. Ein Akkordeonspieler macht Straßenmusik. Die gelben Fassaden der zweistöckigen Häuser sind frisch gestrichen. Dahinter leuchten vor einem blauen Himmel die goldenen Kuppeln einer orthodoxen Kirche.
Naja, es ist schon alles ganz gut, aber die Preise, die sind sehr gestiegen im Vergleich zu früher. Aber ansonsten leben wir hier gut.
Meint diese Studentin. Eine Einschätzung, die oft von denen zu hören ist, die akzeptieren, dass hier Russland die Kontrolle hat. Ein paar Schritte weiter im Zentrum erinnert eine Bronzeskulptur an die Besetzung der Halbinsel vor 3,5 Jahren. Das Denkmal stellt ein kleines Mädchen dar, das einem Uniformierten mit Helm, Schutzweste und Gewehr einen Blumenstrauß überreicht. 2 Rentnerinnen stehen mit leuchtenden Augen vor der Skulptur.
Wir sind diesen Leuten sehr dankbar, die für Frieden und Ordnung gesorgt haben. Wir haben sie als höfliche Menschen erlebt und nicht gefragt, wer sie waren.
Höfliche Menschen, so hießen in der Propaganda der russischen Staatsmedien die russischen Soldaten, die Moskau im Februar 2014 auf die ukrainische Halbinsel schickte, um dort das Kommando zu übernehmen. Kurz darauf erklärte Russland die Krim zum Teil des eigenen Staates, zum Entsetzen der Regierung in Kiew und vieler westlicher Staaten. Sie verhängten Sanktionen gegen Russland und speziell gegen die Krim. Die gelten bis heute. Die Folgen spürt auch dieser Mann aus Simferopol.
Die Sanktionen funktionieren, natürlich. Das Leben hier ist schwierig geworden. Und was das Fliegen angeht, es gibt von der Krim aus keine direkten Verbindungen ins Ausland. Und Flüge innerhalb Russlands sind sehr teuer.
Doch bei allen Schwierigkeiten im Alltag, von hohen Preisen über neue Bürokratie bis hin zu korrupten Machenschaften der regionalen Eliten, die Mehrheit der Krimbewohner arrangiert sich damit. Eine Diskussion über ein Zurück in die Ukraine gibt es für die meisten nicht, wie der Journalist Wladislav Osipov bei einem Kaffee in einem Bistro berichtet.
Heute steht eine Wahl zwischen Russland und der Ukraine ja nicht mehr zur Diskussion. Die Frage ist längst beantwortet. Wer früher gegen Russland war, der akzeptiert jetzt die Situation hier. Und die Ukraine hat die letzten loyalen Krimbewohner durch ihre Energie und durch ihre Warenblockade völlig verprellt. Aus Kiewer Sicht war diese Blockade vielleicht nötig, aber aus Sicht der Krimbewohner war das so etwas wie ein kompletter Verrat.
Gegner der Annexion muss man richtig suchen. Einige haben die Krim verlassen, andere sind eingeschüchtert. Denn wer die russischen Machthaber zu laut kritisiert, dem drohen Geheimdienstrazzien, Verhöre, Prozesse, Haftstrafen. Emil Kuberdinow, ein junger Anwalt, will sich nicht unterkriegen lassen. Er verteidigt Annexionsgegner, denen die Justiz Extremismus oder Separatismus vorwirft. Darunter sind viele Krim-Tataren.
Wir haben sehr viele Fälle von Menschenrechtsverletzungen in den vergangenen 3 Jahren registriert. Schwere Verstöße. Von Durchsuchungen bis hin zu überzogenen Gerichtsurteilen. Da werden Menschen einfach für 15 Jahre ins Gefängnis gesperrt.
Es existieren 2 Welten auf der Krim. Hier die Krim-Tataren und andere Russland-Kritiker. Sie leben in Sorge vor Repressionen. Und dort, in der herausgeputzten Fußgängerzone der Hauptstadt Simferopol, die Menschen, die sich über die russische Herrschaft freuen oder sich zumindest angepasst haben und einfach ein bescheidenes und ruhiges Leben wollen.
Soweit die Eindrücke, die unser Korrespondent Markus Sambale auf der Krim gesammelt hat, gut 4 Jahre nachdem diese Halbinsel zwischen dem Schwarzen und dem Asowschen Meer von Russland annektiert worden ist. Ein Machtgewinn Russlands, der einem Machtverlust gefolgt war, denn vor ziemlich genau 5 Jahren demonstrierten zum ersten Mal tausende Menschen auf dem Maidanplatz in der ukrainischen Hauptstadt Kiew für eine Annäherung an Europa, für Reformen und gegen die Korruption im Land. Und daraus entstand eine Revolution, an deren Ende der damalige russlandfreundliche Präsident Viktor Janukowitsch sein Amt aufgeben musste. Steffen Dobbert, Politikredakteur bei Zeit Online, hat den Winter der Proteste damals aus nächster Nähe beobachtet und er ist vor kurzem erneut in der Ukraine gewesen. Guten Abend.
Guten Abend.
Dem Machtwechsel in Kiew folgte also quasi als Gegenschachzug die Annexion der Krim damals. Nun haben wir gerade im Bericht unseres Korrespondenten gehört, dass sich viele Bewohner der Krim mit dieser Annexion arrangiert haben. Und wir haben einen Bewohner sagen hören, dass die ukrainische Regierung die letzten loyalen Krim-Bewohner mit ihrer Energie- und Warenblockade verprellt habe. Eine Blockade, die aus Kiewer Sicht vielleicht nötig gewesen, aber aus Sicht vieler Krim-Bewohner so etwas wie Verrat gewesen sei. Welche Rolle spielt die Situation auf der Krim heute für Politiker und Bevölkerung in der Ukraine insgesamt?
Ich glaube, Sie hatten es ja selbst in der Sendung. Es ist ja heute so, gerade am heutigen und den letzten Tagen so aktuell wie nie. Also die Krim als Teil der Ukraine wird jetzt von Russland benutzt, um auch auf dem Asowschen Meer weiter Druck auszuüben auf die Ukraine. Also die Krim ist in der Bedeutung dieses gesamten Krieges existenziell, würde ich sagen. Das habe ich auch vergangene Woche, als ich in Kiew und in der Nähe von Kiew unterwegs war, gehört. Im Parlament und auch in der Präsidialverwaltung verfolgt man seit langem, wie die Russen in dem Asowschen Meer an der Wasserstraße von Kertsch sie tun so, als wäre es ihr Territorium, was rechtlich nicht der Fall ist, was sie aber de facto machen und setzen damit die Ukraine immer weiter unter Druck.
Was wir hierzulande über die Ukraine hören, das kommt ja meist aus den Gebieten, in denen ukrainische und russische Interessen unmittelbar aufeinanderprallen, also aus der Ostukraine oder rund um die Krim oder wie jetzt im Asowschen Meer. Aber wie sehr prägen die Ereignisse dort tatsächlich das Leben, das Alltagsleben im Inneren der Ukraine? Wie beobachten Sie das?
Also das Leben der Ukrainer ist natürlich auch differenziert. Sie verfolgen natürlich die Nachrichten, was geschieht, und haben sich natürlich auch eine Meinung gebildet. Und ich würde sagen, die meisten Menschen haben in den letzten Jahren durch diesen Krieg so ein neues Nationalbewusstsein entwickelt. Also es gibt Leute, die sagen, wahrscheinlich zu Recht, die Ukraine ist erst 1991 offiziell unabhängig geworden. Dann gab es 2004 die erste Revolution und dann brauchte es diese Euromaidan-Revolution, diese Revolution der Würde, damit sie sowas wie ein Nationalgefühl entwickeln konnten. Das hat sich entwickelt. Und gleichzeitig ist das Leben in der Ukraine, ich bin jetzt am Sonntagabend wieder zurückgekommen und habe mir, ich glaube, es war meine 25. oder fast 30. Reise in den letzten Jahren. Und jedes Mal, wenn man zurückkommt und dann in Deutschland ankommt, dann denkt man so, meine Güte, was diese Menschen durchmachen, weil sie natürlich neben diesem Krieg auch mit den normalen wirtschaftlichen Problemen umgehen müssen. Also die örtliche Währung der Grivna ist immer noch im ziemlichen Verfall. Der Winter steht jetzt wieder an. Das heißt, viele Leute haben eigentlich noch nicht mal genug Geld, um sicher zu sein, dass sie die Heizung bezahlen können. Und da denke ich dann oft, meine Güte, Respekt vor diesen Menschen, die in diesem Land all das durchstehen und weitermachen.
Und es kommt ja noch hinzu, dass dieses Nationalbewusstsein, das Sie im ersten Teil Ihrer Antwort beschrieben, hier ja im wahrsten Sinne des Wortes an Grenzen stößt, nämlich eben in den Grenzgebieten, wo es auf die russischen Interessen prallt. Also da haben wir einerseits ein Selbstbewusstsein, das möglicherweise gewachsen ist seit der Maidan-Revolution. Und wir haben auf der anderen Seite die Erfahrung oder zumindest den Eindruck, dass die ukrainische Regierung ja teilweise ohnmächtig und hilflos zu sein scheint gegen überall dort, wo eben ihre Politik auf russische Interessen prallt.
Ja, also man muss das so feststellen, im Vergleich zu Russland ist die Ukraine wirklich hilflos. Also militärisch, diesen Krieg gibt es jetzt seit 4 Jahren oder mehr als 4 Jahren, militärisch hat die Ukraine da gar keine Chance irgendwie alleine. Und das sorgt natürlich für Unmacht. Und gerade diese aktuellen Ereignisse, dass jetzt der Präsident das Kriegsrecht ausgerufen hat, das ist natürlich auch ein Symptom davon. Man muss irgendwie reagieren. Man kann sich jetzt nicht, nachdem im Osten der Ukraine die Gebiete besetzt sind, nachdem die Krim de facto besetzt und auf lange Jahre erstmal auch nicht mehr unter ukrainischer Kontrolle ist. Jetzt geht es halt auch noch an das Asowsche Meer. Da sieht man halt solche Reaktionen. Das ist eine gewisse Ohnmacht. Und da ist die Ukraine eigentlich auf Hilfe angewiesen, wenn sie irgendwie irgendwie diesen Krieg irgendwann beenden möchte.
Wir haben es schon erwähnt in dieser Sendung, dass es im nächsten Jahr gleich zweimal Wahlen geben wird in der Ukraine. Zunächst im Frühjahr die Präsidentschaftswahl und dann im Herbst die Parlamentswahl. Was meinen Sie, welchen Einfluss wird die jüngste Entwicklung im Asowschen Meer und auch die Verhängung des Kriegsrechts auf die Wahlkämpfe und auf die Wahlen selbst haben?
Also wenn wir jetzt nur mal auf die ukrainische Innenpolitik schauen, ist es momentan so, dass Poroschenko, der Amtsinhaber, der stellt sich am 31. März zur Wahl, relativ schlecht dasteht. Also es ist noch relativ viel Zeit hin und er wird innenpolitisch versuchen, obwohl die Krim nicht zurückgeholt wurde, obwohl im Osten der Ukraine der Krieg weiter anhält, den Eindruck zu erwecken, dass er derjenige ist, der die Ukraine gegen Russland verteidigen kann. Deshalb wird das schon Auswirkungen haben. Gleichzeitig erleben wir in der Ukraine das Comeback von Julia Tymoschenko, auch eine alte Bekannte. Und gleichzeitig gibt es noch, es ist relativ früh, jetzt noch Prognosen anzustellen, aber vielleicht gibt es auch noch ein, zwei Überraschungskandidaten, die bei der Präsidentschaftswahl eine Rolle spielen. Viel wichtiger, glaube ich, ist allerdings, dass die Parlamentswahlen im kommenden Herbst vonstatten gehen können, weil wenn man sich das Erbe, wir haben vorhin drüber gesprochen, der Revolution der Würde, des Euromaidan anschaut, dann ist das schon so etwas, dass die Leute auf die Straße gegangen sind dafür, dass sie auch freie Wahlen haben und dass auch ein Parlament, also die gewählten Vertreter des Volkes, demokratisch bestimmt wird und dass da nicht geschoben wird. Und das wird, glaube ich, interessant, wie einerseits Russland versuchen wird, dieses Land zu destabilisieren bei beiden Wahlen und andererseits auch in der Ukraine Oligarchen, der Präsident und so weiter diese Wahl versuchen für sich zu gewinnen mit allen Mitteln, die leider in osteuropäischen Ländern und in Russland manchmal genutzt werden.
Steffen Dobbert, Politikredakteur bei Zeit Online und regelmäßiger Beobachter der politischen und gesellschaftlichen Lage in der Ukraine. Vielen Dank. So, und jetzt schauen wir mal, wie weit Keraban der Starrkopf inzwischen gekommen ist, der Titelheld aus der gleichnamigen Erzählung von Jules Verne. Keraban, ein türkischer Kaufmann in Istanbul, wollte eigentlich nur von einer Seite des Bosporus auf die andere Seite übersetzen, weil er aber nicht gewillt war, die neu eingeführte Beförderungssteuer zu bezahlen, beschloss er gemeinsam mit seinem Neffen Ahmed und dem holländischen Tabakhändler van Mitten, auf dem Landweg zur anderen Seite zu gelangen, nämlich immer an der Schwarzmeerküste entlang. So kam er auch zur Krim, die damals, wir werden es gleich merken, allem Anschein nach zu Russland gehörte.
Infolge von Ahmeds Vorsorge, der die Rubel gleich haufenweise ausstreute, waren frische Vorspannpferde überall sofort zur Hand und die reichlich bestochenen Postillone trieben sie zum schnellsten Laufe an. Gegen Abend wurde der Flecken Dorte passiert und einige Lieues weiter erreichte man das Gestade des Faulen Meeres. Hier ist diese merkwürdige Lagune von dem Asowschen Meere nur durch eine niedrige Sandzunge getrennt. Man kann sie eben kaum Landzunge nennen. Dieser Sandstreifen heißt der Pfeil von Arabat. Er streckt sich von dem Dorfe gleichen Namens im Süden bis nach Genetsche im Norden auf dem Festlande und ist an eben dieser Stelle nur von einer 300 Fuß breiten Furt durchschnitten, durch welche, wie oben erwähnt, das Wasser des Asowschen Meeres eintritt. Das Land war hier minder bewaldet und auch öder. Hier weideten große Dromedare in voller Freiheit, was der Gegend den Anschein eines Zubehörs der arabischen Wüste verlieh. Die Vorüberkommenden, ganz aus Holz, ohne jede Benutzung von Eisen erbauten Karren, machten ein betäubendes Geräusch mit ihren von darauf spritzendem Erdpech knirschenden Achsen. Alles sieht noch sehr ursprünglich aus. In den Landhäusern, den einzelnen liegenden Farmen, aber trifft man noch die alte tatarische Gastfreundschaft. Dort kann jedermann einkehren, sich an den Tisch des Hausherrn setzen, aus den sofort vorgesetzten Schüsseln zulangen, essen, was ihm beliebt, trinken, so viel er mag, um, wenn er fortgeht, sich mit einem einfachen Danke für die Erquickung abzufinden.
Er kommt also gut voran, der Kaufmann Keraban, auf seiner Reise entlang der Schwarzmeerküste und über die Krim. Wir werden später noch einmal zu ihm stoßen. Drei Schiffe der ukrainischen Marine dagegen, die zwischen der Krim und der russischen Halbinsel Taman hindurch vom Schwarzen ins Asowsche Meer fahren wollten, wurden eben dort an der Meerenge von Kertsch an der Durchfahrt gehindert von der russischen Küstenwache. Was angesichts der gut kontrollierbaren Enge an dieser Stelle nicht schwierig war für die russische Küstenwache. Macht und Meer, wenn Geografie Konflikte schürt, so heißt deshalb heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wie sich EU und NATO in diesem Konflikt positionieren, das erfahren wir jetzt von unserem Korrespondenten in Brüssel, Ralf Siener.
Die Frage neuer Sanktionen ist das beherrschende außenpolitische Thema bei der EU-Kommission in Brüssel. Kiew hat neue Sanktionen gegen Russland verlangt. Wie stehen die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten dazu? Wird die Frage neuer Sanktionen gegen Russland geprüft? So heute die Frage der EU-Korrespondenten an das Juncker-Team. Die bisher deutlichste Antwort kommt von der EU-Ratspräsidentschaft. Die liegt noch bis Ende dieses Jahres bei Österreich. Österreichs Außenministerin Karin Kneißl schließt neue Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland nicht aus. Karin Kneißl verweist in diesem Zusammenhang auf das EU-Außenministertreffen am 10. Dezember in Brüssel, bei dem diese Frage diskutiert wird. Die Frage von weiteren Sanktionen wird sich zeigen. Wir haben demnächst einen gemeinsamen Rat, sagte die österreichische Außenministerin wörtlich bei einem Treffen mit ihrem deutschen Kollegen Heiko Maas in Berlin. Derzeit stehe Aussage gegen Aussage und deshalb hänge alles davon ab, wie sich der Sachverhalt darstelle und wie sich Kiew und Moskau weiter verhielten. Aber Sanktionen seien zu prüfen, betont die österreichische Außenministerin. Und Deeskalation sei das Gebot der Stunde. Der Konflikt müsse mit Worten und nicht mit Waffen gelöst werden, unterstrich Kneißl während ihrer Rede auf der Berliner Sicherheitskonferenz. Diese Rede verzögerte sich mehrere Minuten. Verblüfft registrierte das Publikum, wie sich Kneißl mitten im Programm mit Verteidigungsministerin von der Leyen zu Beratungen zurückzog. Zur Deeskalation im Ukraine-Konflikt rief heute auch die Sprecherin der EU-Kommission auf. Die Spannungen im Asowschen Meer zeigen nach Einschätzung vom Bundesaußenminister Heiko Maas, dass die Annexion der Krim durch Russland auch ein Problem für die Sicherheit in Europa ist. Deshalb solle Russland die festgesetzten Schiffe und Seeleute schnellstmöglich wieder freigeben, fordert Maas. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg fordert ebenfalls, den ukrainischen Schiffen freie Fahrt zu gewähren und sagt der Ukraine politische und praktische Unterstützung durch die NATO zu.
Das berichtet aus Brüssel unser EU- und NATO-Korrespondent Ralf Siener. Und wir schauen uns jetzt mal die Rechtslage im Asowschen Meer näher an. Professor Alexander Prölz, Professor für internationales Seerecht an der Universität Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Schauen wir uns mal das Abkommen an, in dem sich Russland und die Ukraine bereits 2003 über die Nutzung des Asowschen Meers verständigt haben. In diesem Abkommen wird dieses Meer als Binnenmeer definiert. Was ergibt sich daraus für die Rechtslage auf diesem Meer?
Ja, in der Tat, Herr Glab, in dem Abkommen wird der Begriff Binnenmeer oder innere Gewässer, je nachdem, wie man das übersetzt, verwendet. Es ist nicht ganz klar, ob das tatsächlich in einem Rechtssinne dort benutzt wurde. Es gibt Stimmen aus der Region, die sagen, das sei eigentlich so gar nicht gemeint gewesen. Dem würde ich mich nicht anschließen. Wenn man das so interpretiert, wie der Text des Abkommens es nahelegt, dann bedeutet das, dass das Asowsche Meer ein Gebiet ist, über das die Ukraine und die Russische Föderation gemeinsam territoriale Souveränität ausüben. Und das heißt eben gemeinsam, und daraus ergibt sich im Prinzip auch schon, dass es nicht möglich ist, den Zugang zu diesem Asowschen Meer durch einen der beiden Staaten zu sperren.
Es sei denn, man stellt sich auf den russischen Standpunkt und sagt, wie die russische Seite es ja tut, die Krim gehört uns. Es hat ein Beitrittsverfahren samt Referendum gegeben, auch wenn die Ukraine und der Westen das nicht anerkannt haben. Und da die Krim russisch ist, ebenso wie zuvor schon die andere Seite der Meerenge, die Halbinsel Taman, gibt es jetzt nur noch ein Land, das Hoheitsrechte über die Meerenge ausüben darf, nämlich Russland. Was ist dieser russischen Sichtweise entgegenzusetzen?
Ja, in der Tat, das ist die russische Sichtweise und das wäre auch die Konsequenz der russischen Argumentation. Es ist aber nun so, dass die internationale Gemeinschaft etwa auch verkörpert in einer Resolution der UN-Generalversammlung allgemein davon ausgeht, dass die Annexion der Krim ein völkerrechtswidriger Akt war, der von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt werden darf. Wenn man das so sieht, und ich glaube, das entspricht dem Stand des Völkerrechts vollumfänglich, dann bedeutet das, dass man so tun muss, in sämtlichen Rechtsbeziehungen, als gehöre die Krim nach wie vor zur Ukraine, auch wenn sie von der Ukraine nicht mehr kontrolliert wird. Für das Asowsche Meer, ebenso für die Meerenge von Kertsch, bedeutet das wiederum, dass nach wie vor beide Staaten Hoheitsrechte geltend machen können.
Nun hat Russland ja seinen Anspruch auf die Krim im wahrsten Sinne des Wortes zementiert in Gestalt der Brücke von der russischen Halbinsel Taman hinüber zur annektierten Krim. Die Brücke überspannt jetzt diese Meerenge, diese Straße von Kertsch, bildet zugleich eine Barriere, die das Asowsche Meer abschließen kann und ist ja auch durchaus nutzbar so, denn die Brücke ist so niedrig, dass manche Schiffe nicht mehr drunter passen. Verletzt diese Brücke damit zum einen auch völkerrechtliche Grundsätze und zum anderen auch Grundsätze des internationalen Seerechts?
Ja, davon ist auszugehen, wenn man sich nicht der russischen Position anschließt, dass die Krim inzwischen Teil des russischen Gebiets sei. Seevölkerrechtlich ist es zum einen so, dass sie eine Meerenge zumindest dann, wenn es Durchfahrtsrechte gibt, was bei den meisten solchen Seestraßen der Fall ist, dass sie die dann nicht durch eine zu niedrige Brücke sperren dürfen. Das wäre ein Verstoß gegen seevölkerrechtliche Vorgaben. Zum einen. Zum anderen, wenn man davon ausgeht, wie das die Staatengemeinschaft ganz überwiegend tut, dass die Krim nach wie vor zur Ukraine gehört, dann bedeutet der Bau dieser Brücke eine Verletzung ukrainischer Souveränitätsrechte. Und damit ist es auch nach allgemeinem Völkerrecht rechtswidrig.
Wenn wir jetzt nochmal auf diesen jüngsten Vorfall zu sprechen kommen, die ukrainische Seite sagt, sie habe angekündigt, dass ihre Schiffe durch die Straße von Kertsch durchfahren würden und die russische Seite habe darauf nicht reagiert. Kann man daraus schließen, dass beide Seiten in solchen Fällen einander um Erlaubnis bitten oder informieren müssen oder brauchen sie keines von beidem?
Also eine Erlaubnis ist gerade nicht notwendig und das ergibt sich unmittelbar aus dem Kooperationsabkommen, das die beiden Staaten 2003 geschlossen haben. Da ist ausdrücklich die Rede von Navigationsfreiheit, die wechselseitig die beiden Staaten einander einräumen, dass, wenn überhaupt, was man argumentieren kann, ist, dass sich die Schiffe des jeweils anderen Staates die entsprechenden Behörden informieren müssen über die Durchfahrt. Selbst das ist aber nicht klar und die Ukraine macht ja geltend, dass das geschehen ist.
Nach allem, was Sie über diesen Vorfall an der Straße von Kertsch, von dem Zusammenstoß der Schiffe wissen, wie bewerten Sie es, dass die russische Küstenwache die Schiffe der ukrainischen Marine an der Durchfahrt gehindert hat?
Bei aller Vorsicht, die man wahren muss, weil die Tatsachen ja nicht ganz klar bzw. zumindest umstritten sind, meine ich, dass die klar besseren rechtlichen Gründe für die Position der Ukraine sprechen. Das hat zum einen zu tun mit dem eben bereits erwähnten Kooperationsabkommen aus dem Jahre 2003, das, soweit wir das beurteilen können, auch immer noch in Kraft ist. Auf der anderen Seite gibt es auch auf der Grundlage des ungeschriebenen Völkergewohnheitsrechts wohl einen Rechtsgrund, auf den sich die Ukraine stützen kann zugunsten eines freien Durchfahrtsrechts. Etwas anderes würde allenfalls dann gelten, wenn von den ukrainischen Schiffen zuvor eine klare Androhung oder Anwendung militärischer Gewalt gerichtet gegen russische Schiffe oder das russische Festland auf der Ostseite der Straße von Kertsch ausgegangen wäre. Das wird von der russischen Föderation oder wurde zumindest angedeutet. Das ist aber eine Frage der Tatsachen.
Nun haben wir ja auch schon gehört in der Sendung, dass in den letzten Monaten die russische Küstenwache immer wieder ukrainische Schiffe kontrolliert hat, bei der Durchfahrt, zum Teil auch noch nach der Durchfahrt. Auch umgekehrt ist es vorgekommen, dass ukrainische Küstenwache kontrolliert hat, aber häufiger war es wohl von russischer Seite. Wie ist das eigentlich seerechtlich geregelt? Unter welchen Umständen darf wer wen kontrollieren im Asowschen Meer?
Solche Kontrollbefugnisse sind prinzipiell nur dann zulässig, wenn die Staaten einander solche Befugnisse einräumen. Dafür ist aber hier, soweit das erkennbar ist, nicht zu sehen. Und insbesondere gibt es solche Kontrollbefugnisse nicht bei der Durchfahrt durch eine Meerenge, wenn in der Meerenge, und wie gesagt, dafür sprechen, glaube ich, die besseren Gründe, ein Durchfahrtsrecht besteht. Das heißt, sie dürfen die Schiffe nicht kontrollieren, sie dürfen sie schon gar nicht beschlagnahmen und dann in eigene Häfen schleppen. Zumindest das scheint mir ein evidenter Bruch des Seevölkerrechts zu sein.
Über sehr viele Aspekte, über die wir jetzt gesprochen haben, ist ja auch eine Klage anhängig mittlerweile von Seiten der Ukraine beim ständigen Schiedshof in Den Haag. So heißt das offenbar hier zuständige Gericht. Wie sind denn die Aussichten Ihrer Ansicht nach, dass die Auseinandersetzungen auf dem Asowschen Meer vor einem solchen internationalen Gericht, ja, wenn nicht beigelegt, dann doch wenigstens ausgetragen werden können tatsächlich?
Das ist schwierig zu beurteilen. In der Tat ist es so, dass die Ukraine die Frage der Durchfahrt durch die Straße von Kertsch ebenso wie die der Nutzung des Asowschen Meers vor diesem internationalen Schiedsgericht anhängig gemacht hat. Wir wissen aber noch nicht, weil es bislang keine Entscheidung gibt, ob das Schiedsgericht sich überhaupt für zuständig erklären wird. Und das hat nun mit den Rechtsgrundlagen für die von der Ukraine geltend gemachten Klagegründe zu tun. Das Schiedsgericht ist nur zuständig für die Auslegung und Anwendung des UN-Seerechtsübereinkommens. Das ist, kann man vielleicht vereinfachend sagen, die Verfassung für die Meere. Und auch in dieser Verfassung für die Meere sind Durchfahrtsrechte enthalten. Es ist aber nicht klar, ob die in dem vorliegenden Fall tatsächlich greifen. Ich wäre da, Stand jetzt, zurückhaltend. Für alle anderen Aspekte, das heißt für Rechtsgründe, die sich auf eine Verletzung des Völkergewohnheitsrechts oder aber des Kooperationsvertrags aus dem Jahre 2003 stützen, ist dieses Schiedsgericht nicht zuständig. Es wäre möglich, ein weiteres Schiedsverfahren einzuleiten, das sich dann auch mit diesen Dokumenten und dem Gewohnheitsrecht beschäftigt. Dazu müsste die Russische Föderation aber zustimmen und das ist ja nun wirklich nicht zu erwarten.
Professor Alexander Pröls, Professor für internationales Seerecht an der Universität Hamburg. Vielen Dank. Macht und mehr, wenn Geografie Konflikte schürt. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wenige Tage, nachdem die russische Küstenwache 3 Schiffe der ukrainischen Marine an der Durchfahrt ins Asowsche Meer gehindert haben. Und zwar dort, wo die russische Halbinsel Taman und die russisch kontrollierte Halbinsel Krim eine schmale Meerenge, die Straße von Kertsch, bilden. Diesem Ort, dem Ort Kertsch nämlich, nähert sich inzwischen auch der türkische Kaufmann Keraban aus der Erzählung Keraban der Starrkopf von Jules Verne. Den Spitznamen Starrkopf hat sich der Held der Geschichte dadurch erworben, dass er, um von einer Seite des Bosporus auf die andere zu kommen, lieber das gesamte Schwarze Meer auf dem Landweg umrundet, als die Beförderungssteuer zu bezahlen, die beim einfachen Übersetzen über den Bosporus fällig würde. Und wenn er am Schwarzen Meer entlang fährt, dann muss er natürlich auch die Krim umrunden.
Gegen Abend hielt das von langem Laufe erschöpfte Gespann in dem Flecken Arabat am südlichen Ende des Pfeiles. Hier erhebt sich auf dem Sande eine kleine Festung, an deren Fuße sich die Häuser bunt aneinander schmiegen. Überall grünten dicke Gebüsche von Fenchel, die Brutstätten von Nattern, und Wassermelonenfelder, von denen die Leute eine sehr reiche Ernte beziehen. Die Vorräte des Wagens waren nahezu erschöpft. Was davon in den Kutschkästen noch übrig geblieben war, durfte nicht verbraucht werden, ehe man nach Kertsch kam, der bedeutendsten Stadt der Halbinsel dieses Namens. Es war 9 Uhr abends, als der Wagen vor einer Herberge von ziemlich dürftigem Aussehen Halt machte. Und doch war das noch das beste Gasthaus des Ortes. Touristen gibt es hier, gleich viel zu welcher Jahreszeit, nicht viele, welche bis nach der äußersten Grenze von Tauris vordringen. Einige Kaufleute oder Salzhändler, und diese sind nicht verwöhnt, schlafen nötigenfalls auf der harten Diele und essen, was sich eben findet. Der Senior Karaban und seine Begleiter mussten sich also mit einer Schüssel Pilaf zufrieden geben, das gewöhnliche Nationalgericht, aber mit mehr Reis als Huhn und mehr Rumpfknochen als Flügeln. So alt und deshalb so hart, dass es fast Keraban selbst widerstanden hätte. Die soliden Backenzähne des Starrkopfes trugen jedoch über seine Zähigkeit den Sieg davon. Und auch bei dieser Gelegenheit gab er nicht mehr nach als gewöhnlich. Die Betten erschienen ihnen härter als die Kissen des Wagens. Immerhin blieben sie darin von den unausbleiblichen Stößen der Landstraße verschont. Und der Schlaf, den sie in den dürftig ausgestatteten Zimmern fanden, reichte doch hin, ihre Erschöpfung von den ausgestandenen Strapazen auszugleichen.
So erzählt Jules Verne die Reise des Kaufmanns Keraban immer entlang der Schwarzmeerküste. Und als er wieder am Ausgangspunkt in Istanbul angekommen ist, da weigert sich Keraban, der Starrkopf, noch immer die Steuer für die Überquerung des Bosporus zu zahlen. Und so überquert er den Bosporus am Ende in einem Schubkarren, den ein Seiltänzer auf einem 1300 Meter langen Hochseil über das Wasser schiebt. Zu welch politischen Kapriolen geografische Gegebenheiten führen können, das haben wir in dieser Sendung bereits ausführlich am Beispiel des Asowschen Meeres und seines Eingangs der Straße von Kertsch beleuchtet, wo russische und ukrainische Interessen aufeinander prallen, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich in Gestalt von Schiffen beider Länder. Aber es gibt noch andere Beispiele dieser Art und meine Kollegin Claudia Sauter schildert uns jetzt eines aus einer Region, in der es immer wieder besonders eng werden kann.
Kurz vor Silvester 2011. Während sich die Welt mit Feuerwerkskörpern für den Jahreswechsel eindeckte, meldete die Tagesschau:
Zwischen den USA und dem Iran verschärfen sich die Spannungen um die Straße von Hormuz.
Straße von Hormuz? Man kann auf ihr keine Sperren aus Beton errichten, aber Seeminen auslegen. Sie ist nämlich ein Wasserweg, eine Meerenge zwischen Iran und Oman, so schmal, dass sich Schiffe auf 2 festgelegten Routen aneinander vorbeizwängen müssen. Wer in den persischen Golf einfahren will, fährt durch iranisches Hoheitsgewässer. Wer raus will, durch omanisches. Hormuz ist ein maritimes Nadelöhr für Öl und Gas aus den arabischen Golfstaaten und dem Iran. Der Wohlstand ihrer Länder hängt davon ab. Ist der bedroht, wie im Fall des Iran durch Sanktionen, lässt man dort die Muskeln spielen und zeigt aufs Meer.
Für das iranische Militär wäre es ein Kinderspiel, die Straße von Hormuz zu blockieren, warnt der Chef der Marine selbstbewusst.
Auf solche Drohungen pflegt die US-Regierung seit Jahren, umgehend zu kontern. Sie hat im Persischen Golf einen Teil ihrer Flotte stationiert. Auch ihre Kriegsschiffe müssen durch die Meerenge zwischen Iran und Oman navigieren, so wie die Öltanker der Saudis und Kuwaitis und der Iraner. Wirtschaftliche und militärische Interessen sind in der Straße von Hormuz untrennbar verbunden. Also kalt Washington Richtung Teheran unmissverständlich zurück.
Störungen des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz werden nicht hingenommen.
Eigentlich sollte die Durchfahrt ein Seerechtsübereinkommen der UNO regeln. Kriegsschiffe wie Öltanker dürften danach die Straße von Hormuz unangemeldet durchfahren. Dumm nur, die Erzfeinde Iran und USA haben beide das Übereinkommen nicht ratifiziert. Ein anderes aber schon. Es ist die Genfer Seerechtskonvention. Nach ihr müssen US-Kriegsschiffe die Erlaubnis in Teheran einholen, wenn sie durch iranische Hoheitsgewässer in den Persischen Golf einfahren. Das tut die amerikanische Regierung aber nicht und beruft sich dabei auf Gewohnheitsrecht. Die Rechtslage ist also uneindeutig. Die dort stattfindende militärische Aufrüstung von Iranern wie Amerikanern ist es aber ganz und gar nicht. Seit Anfang dieses Monats sind die bisher schärfsten US-Sanktionen gegen den Iran in Kraft. Der amerikanische Präsident will die Mullahs wirtschaftlich in die Knie zwingen. Inzwischen schalten iranische Kapitäne ihre Transponder aus, wenn sie Öl durch die Straße von Hormuz zu ihren Abnehmern transportieren. Man kann sie dann nur schwer orten. Schon vor Jahren warnte der frühere amerikanische Generalstabschef Martin Dempsey.
Jede Fehleinschätzung könnte dazu führen, dass wir in einen Konflikt gezogen werden. Das wäre eine Tragödie für die Region und für die Welt.
Verblüffend cool geben sich dagegen die Reiseveranstalter im Oman. Seit kurzem bietet man dort Tauchsafaris bis an die Straße von Hormuz an, zu Adlerrochen und Walhaien. Die sind ja auch weit weniger gefährlich als Staaten.
Also enger kann es kaum werden als in der Straße von Hormuz. Und das gilt geografisch ebenso sehr wie politisch. Und wir beschäftigen uns ja heute Abend mit der Frage, ob es vielleicht gerade dann politisch eng wird, wenn die Geografie politischen Spielräumen enge Grenzen setzt. Professor Gerhard Glasse, Inhaber des Lehrstuhls für Geografie an der Universität Erlangen und spezialisiert auf geografische Konfliktforschung. Guten Abend.
Guten Abend.
Ist die Straße von Hormuz in Ihren Augen typisch dafür, wie Geografie Konflikte anheizen kann?
Ja, also ich bin so ein bisschen über diesen Titel Ihrer Sendung gestolpert, Geografie schürt Konflikte. Da muss man natürlich erstmal fragen, was wird da unter Geografie verstanden? Und wenn man jetzt mal so eine Meerenge sich anschaut und sagt, es ist die physische Geografie, die hier irgendwie Konflikte schürt, dann würde das heutzutage die politische Geografie sicherlich verneinen. Also es sind natürlich nicht irgendwelche Meeresströme und es sind nicht Gebirge, die unmittelbar Konflikte auslösen oder auch nur anheizen, sondern Konflikte sind letztlich immer menschengemachte, soziale, politische Konflikte, ganz so, wie Sie das ja auch in Ihrer Sendung im Prinzip behandelt haben. Also es sind Fragen der politischen Organisation, der rechtlichen Organisation. Und man kann sich dann fragen, welche Rolle spielt Geografie, aber natürlich dann eher eben eine soziale, politische Kulturgeografie, also auch eine menschengemachte Geografie in solchen Auseinandersetzungen um Raum.
Geografische Gegebenheiten ist ja das, was Politiker vorfinden, mit denen sie leben müssen, mit denen sie umgehen können, aus denen sie Nutzen ziehen, unter denen sie aber auch leiden können. Liegt das Problem vielleicht darin bei geografischen Gegebenheiten, dass, ich sag's mal mit Schiller, leicht beieinander wohnen, die Gedanken doch hart im Raume stoßen sich die Sachen? Oder anders formuliert, wo ich bin, da kannst du nicht sein. Und das ist genau das Problem.
Ja, natürlich. Also das ist sicherlich eine Besonderheit. Im Raum stoßen sich die Sachen hart. Und das kann man, glaube ich, also man kann die Geografie, die politische Geografie in solchen Konflikten, glaube ich, an zwei Punkten relevant machen, auch in der wissenschaftlichen Analyse. Das ist einmal, wenn ich mir anschaue, es geht um Ressourcen, so auch jetzt hier in diesem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Es geht letztlich um die Ressource eines Meereszugangs und der ist eben nun mal räumlich gebunden. Und den kann ich nicht einfach auswechseln. Ich könnte mir auch vorstellen, Konflikte um mineralische Ressourcen, um agrarische Ressourcen, ganz ähnlich. Die Frage ist nur immer, ab welchem Punkt wird eine bestimmte physische Situation zu einem solchen Ressourcenkonflikt? Und das sind natürlich auch wieder gesellschaftliche Konflikte oder gesellschaftliche Kontexte, die dann dazu führen. Also diese Meeresengen, die haben tausende von Jahren existiert, ohne dass es darum militärische Konflikte gegeben hat, aber eben in einer Zeit, wo Seefahrt wichtig wird und heutzutage in einer global vernetzten Zeit, wo Zugang zu den Meeren für Staaten und für ihre Ökonomien sehr wichtig ist. Da liegt es natürlich nahe, dass es Konflikte um solche Ressourcen geben kann.
Das heißt also, dass geografische Gegebenheiten können sich zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich stark auswirken?
Absolut, absolut, absolut. Also dass Konflikte um Meeresengen gerade in so einer global vernetzten Zeit häufiger auftreten, wie Sie das ja auch gerade dargestellt haben in der Sendung, das ist, glaube ich, kein Zufall.
Nun kann man, das haben Sie ja auch gerade schon gesagt, an geografischen Gegebenheiten meist nicht viel ändern. Man kann manchmal Kanäle graben, Brücken bauen oder mit Elefanten über die Berge gehen, um die zu überwinden. Aber sie unterliegen als geografische Gegebenheiten häufig nur bedingt unserem Einfluss. Das heißt, man muss sich in solchen Fällen eigentlich immer, wenn es aus geografischen Gründen politisch eng werden kann, verständigen in einem Abkommen. Daran führt kein Weg vorbei?
Ja, genau, genau. Aber letztlich ist das ja, also ich würde sagen, das ist eigentlich der Normalfall, dass eben über Ressourcen in irgendeiner Form ein Austausch, ein Abkommen, ob das jetzt kodifiziertes Recht ist, ob das Gewohnheitsrecht ist, stattfindet. Und letztlich würde, glaube ich, die politische Geografie heute immer versuchen zu argumentieren, dass es in all solchen Konflikten eben nicht die eine wahre Lösung gibt. Die Natur gibt nicht die Lösung gibt nicht die Lösung vor. Also ein anderer Konflikt um Ressourcen, der ja zurzeit relativ stärker ins Blickfeld gerückt ist die Konflikte um die Arktis. Also wer hat die Hoheit um die Arktis? Da gibt es auch Ansprüche, die Russland zum Beispiel mit dem Anspruch auf Kontinentalschelf, also letztlich mit einem geologischen Argument nach vorne bringt. Da würde jetzt aber die politische Geografie sich nicht irgendwie die Frage stellen, ist es jetzt richtig mit dem Kontinentalschelf oder nicht, sondern würde eben einfach versuchen darzustellen, welche Konfliktparteien versuchen hier mit welchen Argumenten ihre Ansprüche zu legitimieren und damit ein Stück weit diese Ansprüche auch zu denaturalisieren und als gesellschaftliche Konflikte sichtbar zu machen. Und dann eben, das ist ja so das normative Ziel oder das Hoffnung einer solchen politischen Geografie, eben die Möglichkeit zu eröffnen, dass man in Verhandlungen tritt, dass man Lösungen findet, die dann im Idealfall in kodifiziertes Recht münden, das dann eben diesen Konflikt beilegt.
Also mit anderen Worten, die Weltgemeinschaft, sagen wir jetzt mal pauschal so, die müsste jetzt also hergehen und sich angucken, wo gibt es auf der Welt geografisch problematische Stellen, also die Straße von Hormuz, die Straße von Kertsch und was es da sonst noch alles gibt. Und dann würde sie sagen, es darf eigentlich nicht sein, dass ein Staat sozusagen diese Meerengen oder Bergpässe oder was auch immer kontrolliert und sie müssen sozusagen unter internationale Verwaltung gestellt werden. Das wäre das Ideal, das dann in der Realität an den Machtansprüchen einzelner Länder aber scheitern würde, oder?
Ja, klar. Klar, aber auch, also natürlich ist es jetzt ein Ideal, das ich da formuliert habe. Ich glaube aber, die Stoßrichtung, dass man sozusagen solche Konflikte, und ganz so ist Ihre, so was ich jetzt hören konnte, war Ihre Sendung ja auch aufgebaut, die Stoßrichtung sozusagen zu schauen, was stecken da für Interessen dahinter, wer versucht, diese Interessen wie durchzusetzen und was für Lösungsansätze gibt es dann vielleicht. Das ist die einzige Möglichkeit, die mir vernünftig erscheint. Und letztlich sich auch, glaube ich, immer wieder klar zu machen, dass, das wäre vielleicht auch der zweite Punkt, wo Geografie eine Rolle spielt in solchen Konflikten, ist, dass es eben immer Ansprüche auf Raum gibt, die formuliert werden und dass die eben immer wieder mal konfligieren können. Das kennen wir eigentlich spätestens seit es Nationalstaaten gibt, dass es eben privilegierte Akteure gibt, gesellschaftliche Eliten, die Raumvorstellungen formulieren, die dann eben in Widerspruch treten und die, denken Sie an den deutsch-französischen Konflikt im 19. Jahrhundert, die dann drei Kriege legitimiert haben, weil die einen Eliten irgendwie vom Rhein als der natürlichen Grenze und die anderen Eliten von den Vogesen kamen, als den natürlichen Grenzen ausgegangen sind. Und genau das versucht eben politische Geografie heute nicht mehr zu tun. Also zu sagen, wir unterstützen jetzt sozusagen mit irgendwelchen Argumenten, die wir aus der Natur ziehen, die oder jene Position, sondern immer zu sagen, hier werden Argumente konstruiert auf der und der und der Basis und da werden Argumente anders. Und dieser Konflikt kann nur gelöst werden im Austausch, im Dialog und in irgendwelchen Kompromissen, die im Idealfall beide Ansprüche zufriedenstellen.
Professor Georg Lasse, Inhaber des Lehrstuhls für Geographie an der Universität Erlangen, spezialisiert auf den Bereich geografische Konfliktforschung. Haben Sie vielen Dank. Macht und mehr, wenn Geographie Konflikte schürt. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.